Herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen im Alltag mit ein paar Antworten aus der Wissenschaft und hoffentlich auch ein paar Tipps, die dein Leben leichter machen. Wenn ich mit meinen Kursteilnehmern über Stress spreche, dann taucht immer ein Begriff auf. Fremdbestimmung. Entscheidungen, die über unserem Kopf getroffen werden. Sei es das neue Tool, das keiner wollte, sei es die Präsentation, für die du die Zahlen liefern solltest, ohne dass dich jemand gefragt hat, ob es überhaupt Sinn macht. Oder sei es der angekündigte Change-Prozess, der neue Abläufe und vielleicht sogar neue Arbeitsaufgaben bringt, ohne dass du in der Gestaltung dabei warst. Und was passiert bei Fremdbestimmung? Ganz ehrlich, wir reagieren oft wie dreijährige Kinder. Null Bock, innerer Widerstand, Arme verschränkt. Wenn nicht sichtbar, dann zumindest im Nervensystem. Woran liegt das? Warum ruft Fremdbestimmung so zuverlässig Widerstand hervor, auch bei Menschen, die sonst total professionell sind? Und vielleicht noch wichtiger, wie geht man damit um, ohne sie selbst zu verlieren? Das ist das Thema heute. Wir reden darüber, wie Biologie und wie Denkfehler hier eine Rolle spielen. Und wir reden auch über, welche Handlungsmöglichkeiten man hat, wenn sich zum Beispiel durch Change-Prozessen plötzlich Rollenprozessen oder Aufgaben gegen deine Wille verändern. Fangen wir mit der Wissenschaft an, mit der Wissenschaft hinter dem Widerstand. Also, unser Gehirn ist ja kein rationaler Entscheider. Schön wär's. Das ist eher ein evolutionär geprägtes Sicherheitsorgan, könnte man sagen. Unser Gehirn prüft ununterbrochen mindestens zwei Sachen. Bin ich noch Teil des Systems und habe ich Einfluss auf das, was geschieht? Hier geht's um Zugehörigkeit und Einfluss. Das sind die beiden Grundpfeiler sozialer Sicherheit. Sie entscheiden darüber, ob unser Nervensystem im Gleichgewicht bleibt oder in Alarm geht. Und dieses Programm ist uralt. In frühen Menschengruppen bedeutete Zugehörigkeit Schutz und Überleben. Und Einfluss, also Handlungsspielraum, entschied darüber, ob du deine Bedürfnisse selbst steuern konntest, ob du Zugriff auf die Ressourcen bekamst. Verlust von beiden war lebensgefährlich. Heute sind die Rahmen natürlich ein bisschen anders, aber es ist derselbe Prozess im Kopf. Ob du jetzt bedroht wirst von einem Raubtier oder ob es eher ein Change-Prozess oder ein neues Tool ist, biologisch ist beides potenzieller Kontrollverlust. So, wenn zum Beispiel im Unternehmen Veränderungen passieren, sei es eine Reorganisation, eine Strategiewechsel, eine Entscheidung ohne Rücksprache, reagiert das limbische System zuerst. Das ist der Bereich im Gehirn, wo die Emotionen, Motivation und auch Bedrohung sitzt und bewertet wird, lange bevor der präfrontalen Kortex, also unseren Verstand, kann man sagen, eingreift. Das limbische System schickt dann zwei Signale. Erstens, mein Status sinkt. Zweitens, ich verliere gerade Kontrolle. Diese beiden Wahrnehmungen aktivieren das neuroendokrine Stresssystem, die sogenannte HPA-Achse. Das steht für Hypothalamus, Hypophysen und Nebennierenrindenachse. Innerhalb von Sekunden steigen dadurch durch diese Achse, diese Dreierklang, Noradrenalin und Cortisol. Noradrenalin verengt die Aufmerksamkeit, man kriegt diesen Tunnelblick und du fokussierst dich auf Details, die potenziell gefährlich sind. Und Cortisol hält dich länger in dieser Wachsamkeit. Es verhindert, dass du abschaltest. Was dann passiert, das kennen wir alle. Du denkst intensiver über kleine Ungerechtigkeiten nach. Du spürst Ärger, vielleicht auch eine Art Kränkung. Wie konnten die doch mal diese Entscheidung treffen, ohne mich zu fragen? Und vielleicht beginnst du auch, Machtverhältnisse zu interpretieren. All das kann passieren. Das ist kein bewusster Prozess, sondern eine soziale Bedrohungsanalyse. Dein Gehirn sucht nach Hinweisen, wie du Zugehörigkeit und Einfluss wiederherstellen kannst. Wenn du also das Gefühl hast, du kannst wieder gestalten, dann schaltet das System wieder um. Dopamin wird ausgeschüttet, der Neurotransmitter, der uns auf Belohnung, Sinn und Zukunft ausrichtet, motiviert und uns zum Handeln bringt. In dieser Situation macht Dopamin aus der Unsicherheit wieder Energie und aus Angst wird dann eher ein Antrieb. Bleibt dieses Feedback aus, also diese Dopamin-Feedback, wenn man denkt, okay, ich kann was machen, ich gestalte, es treibt mich an, dann, wenn es ausbleibt, dann kollabiert die Schleife, dann rutscht das System in eine, ja, man könnte es nennen, eine Motivationserschöpfung. So ein Engagement kippt in Zynismus und Leistung in Rückzug. Das klingt nach Haltung oder Stimmung, ist aber schlicht eine Folge der Neurochemie. Ein System, das permanent Status- und Kontrollverlust erlebt, fährt auf Sparmodus. Also, ich meine, okay, ich werde nicht wertgeschätzt, mein Status rückt zurück und ich habe keine Kontrolle mehr und ich kann auch nichts machen. Also, es motiviert mich nicht, um etwas anzugehen. Wenn das so das ist, was passiert im Gehirn, dann gehen wir eher von Sparmodus, ziehen und zurück. Testosteron spielt auch eine Rolle, nicht also Männerhormon, sondern als Marker für Dominanz und Statusbewusstsein. Wenn der wahrgenommene Status sinkt, dann reagiert der Organismus mit Kompensation. Also das Verhalten versucht man zu kompensieren, indem man das kompensiert mit Widerspruch, mit Konkurrenz und vielleicht auch so eine innerliche Blockade. Das ist kein Machtspiel. Das ist eben eine biologische Korrekturbewegung, so ein Versuch, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dass man geht in ja, Konkurrenz rein oder man innerlich kündigt, also so eine Blockade innerlich. Auf der anderen Seite steht Oxytocin. Das ist ja unser so Bindungshormon. Oxytocin wirkt wie ein sozialer Puffer. Wenn du dich gesehen, wenn du dich respektierst und eingebunden fühlst, dann fühlst du dich ja eben wohl. Du fühlst dich nicht gestresst und das ist eben Oxytocin, der dafür sorgt, dass deine Stressreaktion gedämpft wird. Oxytocin signalisiert dem Körper, ich bin sicher, auch wenn ich nicht alles kontrollieren kann. Und deshalb bleiben Teams mit hoher Verbundenheit, mit hoher psychologischen Sicherheit auch in Change-Prozessen viel, viel stabiler. Und diese Mechanismen erklären, warum unsere Aufmerksamkeit, unser Stress so extrem selektiv wird. Sie zoomt auf diese Mikro-Ungerechtigkeiten ein. Boah, wer hat mich da unterbrochen? Warum wurde mein Vorschlag ignoriert? Ist das vielleicht ein persönlichen Angriff, diese Entscheidung? Und. Und der Grund dahinter ist, dass dein Gehirn sucht nach irgend so ein Hebeln, um Einfluss wieder zurückzuholen. Und genau das wiederum verengt dann deinen Blick. Dann sieht man nur zwei Seiten, diese polarisierendes Denken, nur zwei Lager. Es gibt die da oben, die Entscheidungen treffen und es gibt wir hier unten, sie gegen uns denken. Und damit verschwindet ja leider die Nuancen und ja, Gespräche und Dialog wird natürlich auch etwas schwieriger. Aus Sicht der Verhaltensbiologie läuft hier eine unbewusste Kosten-Nutzen-Rechnung ab. Lohnt es sich, hier weiter Energie zu investieren oder halt nicht? Wenn du immer wieder erlebst, dass dein Einfluss begrenzt bleibt, dann kippt eben die Motivation entweder in Rückzug oder in Widerstand. Also zwei klassische Stressreaktionen, Rückzug oder Kämpfen. In dem Fall hier Rückzug oder Widerstand. Und beides sind Strategien, um eben Kontrolle zurückzugewinnen. Das sind nicht Charakterschwächen, sondern Ausdruck eines überlastenden Selbstregulationssystems. So, halten wir fest. Also das Entscheidende daran ist, dass Change oder Veränderungen berührt nicht nur Strukturen oder Prozessen, sondern die neurobiologische Architektur von Sicherheit. Veränderung zwingt eben das Gehirn, alte Kontrollpfade loszulassen, bevor neue etabliert sind. Und das erzeugt Stress. Nicht, weil Menschen Veränderung per se hassen, sondern weil ihr Nervensystem Übergänge als Kontrolllücken interpretiert. Man weiß, was man hat, man weiß, wo man steht, und dieses Leerraum, bevor ich weiß, wo ich ankommen werde, heißt ja für einen Moment, Kontrolle aufzugeben, Kontrolle zu verlieren. Wenn man das versteht, dann sieht man Veränderungswiderstand irgendwie anders. Nicht als Trotz, nicht als Starrsinn oder sowas, sondern eher als ein Versuch, Balance herzustellen zwischen Sicherheit, Einfluss und Zugehörigkeit. Und genau dort entscheidet sich, ob Wandel gelingt, nicht im Projektplan, sondern im Nervensystem der Menschen, die ihn tragen sollen. Okay, schauen wir uns dann die Gedanken an. Fremdbestimmung ist der Funke und unser Denkfehler ist manchmal das Benzin. Wir denken nicht rational und wir sind ja von ganz vielen kognitiven Verzerrungen auch beeinflusst. Dazu hatte ich auch einige Podcasts. Und die spielen in Veränderungsprozessen auch eine ganz große Rolle. Die spielen eine Rolle, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wo ich nicht mit drin war, sei es im alltäglichen Arbeitsleben oder diese große Veränderungen. Ein ganz, ganz wichtiger Verzerrung nennt man ein Status Quo Bias. Wir überschätzen das, was ist, und unterschätzen, was sein könnte. So könnte man es kurz erklären. Alles, was verändert wird, fühlt sich automatisch riskanter an. Vor allem, wenn wir es nicht selbst angeschoben haben. Also halten wir am Alten fest, nicht weil es unbedingt gut ist oder besser ist, sondern weil es bekannt ist. Und in Change-Prozessen ist das überall sichtbar. Der alte Ablauf war doch viel besser, vielleicht ein bisschen holprig, aber wenigstens kannten wir ihn. Dazu kommt das, was wir nennen Reaktanz. Die Reaktanz ist so ein psychologischer Trotzreflex, könnte man sagen. Sobald jemand sagt, du musst, weil will ein Teil in uns sofort sagen, auf gar keinen Fall. Reaktanz schützt Autonomie, auch ein Grundbedürfnis, aber sie schießt oft übers Ziel. Wir lehnen Vorschläge ab, die wir aus uns selbst heraus vielleicht sogar gut gefunden hätten, aber nur weil die von außen kommen, kommt erst diesen, nicht meine Entscheidung, will ich nicht. Und das Komische ist ja, dass wenn wir selbst auf die Idee gekommen wären, dann wäre es eine brillante Idee, aber nur weil es von jemand anderen kommt oder jemand anderen, der mir gesagt hat, ich muss das machen, dann kommt diesen Widerstand, also diese Reaktanz in uns. Ein Bestätigungsfehler erleben wir auch häufig hier, spielen auch mit. Wir versuchen dann Belege dafür, dass die da oben willkürlich sind oder schlechte Entscheidungen treffen oder böse Absichten haben. Und jede unglückliche Formulierung, jede Fehlplanung wird dann als so eine Bestätigung. Ach, wusste ich doch, guck mal, das ist doch so. Und gleichzeitig übersehen wir dann gute Entscheidungen, weil sie kein Drama produzieren. Also wir lenken den Fokus aufs Drama und suchen dann Bestätigung für dieses Drama und übersehen da, wo Drama gar nicht vorhanden ist. Das hängt dann auch mit einem Negativitätsbias oder einer Negativitätsverzerrung zusammen. Schlechtes wiegt nun mal schwerer als Gutes. So ist das. Manchmal sagt man 5:1, also wie das Verhältnis ist. Andere sagen 3:1 und noch andere sagen, dass im privaten Kontext heißt es eher 7:1. Also ein Lob verpufft, eine krumme Mail brennt sich ein. Und schließlich haben wir eine Zuschreibungsfehler, nennt man das. Wenn wir übergangen werden, dann schreiben wir es der Persönlichkeit der anderen zu. Also sie respektieren uns nicht, sie mögen uns nicht, sie schätzen uns nicht. Und wir vergessen es, dass es vielleicht auch an der Situation liegen könnte. Also wir schreiben es der Persönlichkeit zu und nicht der Situation. Die Situation könnte Deadline, externe Vorgaben, rechtliche Rahmen, Marktsituation, Arbeitsmarktsituation und, und. Umgekehrt, lustigerweise, entschuldigen wir unsere eigenen harten Ansagen mit der Lage. Also wie, wenn wir etwas entscheiden müssen oder entscheiden über anderen, dann ist es ja, weil wir dazu gezwungen sind. Also dann kommt, dann ist dann doch von außen, dann war es doch die Situation, dann war es doch nicht meine böse Absicht. Und wenn jemand das anderen mit uns machen, dann war es deren bösen Absicht. Ja, man nennt es diese Zuschreibungsfehler. Und das erzeugt natürlich so eine Konfliktspirale, in der niemand mehr die Intention des anderen richtig sieht. So, diese Verzerrungen sind komplett normal. Der Trick ist nicht, sie abzuschaffen, weil das geht nicht, sondern sie im Moment zu bemerken. Ein innerer Kommentar reicht, dass man, okay, das war vielleicht diese Reaktanz. Mein Autonomiesensor springt hier gerade an, oder? Oh, okay, Status Quo Bias meldet sich gerade, fühlt sich ein bisschen riskant an, weil es eben neu ist, nicht unbedingt, weil es schlecht ist. Also es fühlt sich negativ an, weil ich das nicht kenne und nicht, weil es unbedingt auch schlecht ist. Diese 2 Sekunden so Metabewusstsein verschieben manchmal das Spiel. Du gehst dann vom Reflex in die Wahl. So, was machen wir dann? Am Ende gibt es wirklich nur 3 Wege und jeder ist erwachsen, wenn du ihn bewusst gehst. Es gibt nur die 3 Möglichkeiten in jeglicher Situation. Entweder musst du es akzeptieren, verändern oder verlassen. Das gilt im Tagesgeschäft genauso wie in Change-Situationen. Nehmen wir die eine nach dem anderen. Akzeptieren, das heißt nicht schlucks runter, sondern ich wähle, wo ich meinen Einfluss investiere. Du akzeptierst zum Beispiel, dass die Anforderung nun mal so ist, wie sie sind oder bestimmte Prozessschritte nicht verhandelbar sind. Du akzeptierst, ein globales Unternehmen anderer Takte hat, als dein Team sich wünscht. Akzeptieren heißt, ich halte mein System ruhig, während ich innerhalb des Rahmens arbeite, den ich eben nicht gewählt habe. Was heißt das dann? Ja, zum Beispiel sagst du, was kann ich innerhalb den Rahmen hier machen? Du setzt vor kritischen Meetings einen 2-minütigen Reset ein, zwischen Calls, damit das Nervensystem nicht auf so eine Dauerspannung kommt. Du definierst deine persönlichen Korridor der Autonomie, also was kannst du dann doch entscheiden? Oder die Art, wie du mit deinen Aufgaben umgehst, wie du sie strukturierst. Vielleicht kannst du auch die Reihenfolge bestimmen. Du kannst auch entscheiden, wie du kommunizierst. Du kannst entscheiden, was du vor und nach der Arbeit machst. Also diese kleine Entscheidungsinseln nähern dein Gefühl von Selbststeuerung und Kontrolle. Innerhalb den Rahmen, so du sagst, ich akzeptiere die Rahmen, und dann gucke ich innerhalb den Rahmen, was ist in meinem Kontrollbereich und was kann ich dann hier machen. Und wenn du im Change-Prozess steckst, dann bedeutet akzeptieren, du erkennst an, dass manche Schritte fix sind, etwas Compliance oder Systemvorgaben, und du konzentrierst dich darauf, wie du die Umsetzung menschlich, praktikabel und sinnvoll für dich gestalten kannst. Du fragst dich also, wenn ich mitgehe, handle ich dann gegen meine Werte oder nur gegen mein Ego? Also ist es wirklich, weil ich weiß, dass hier wird ganz, ganz schlecht, oder ist es nur, weil es momentan unsicher heißt und dass ich mich nicht gesehen werde? Und dann fragst du dich, kann ich sicher sein, dass diese Fremdbestimmung wirklich schlecht ist oder ist sie einfach ungewohnt? Diese Fragen schaffen Klarheit zwischen Kränkung und tatsächlichen Konflikt. Akzeptanz heißt, ich akzeptiere, ich nehme das hin, dass es nun mal so ist, warte mit meiner Bewertung, ich guck mal, später werde ich wissen, ob es schlecht oder gut oder was auch immer es ist. Akzeptanz nochmal heißt nicht runterschlucken, es heißt, ich nehme es so hin, wie es gerade ist, bewerte das nicht. Veränderung ist die zweite Möglichkeit. Und Veränderung heißt bei Entscheidungen, dass du vielleicht fragst, kann ich die Entscheidung verändern im Ganzen oder keine Teilaspekte davon verändern. Wenn es jetzt geht um neue Aufgaben, du hast neue Aufgaben bekommen. Dass du neue Aufgaben bekommen hast, ist vielleicht etwas, was du einfach akzeptieren musst. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeiten, im Kleinen etwas zu verändern, etwas anzupassen. Das ist wieder Kontrollbereich. Da gehst du wieder rein und sagst, okay, innerhalb den Rahmen, was kann ich dann vielleicht verändern? Oder kann ich was verändern? Kann ich was anpassen? Kann ich vielleicht mein Verständnis dafür verändern? Die Sinnhaftigkeit dahinter auch erkennen. Die letzte Option ist natürlich verlassen. Und verlassen heißt ja, okay, wenn du jetzt erkennst, ich kann diese Entscheidung nicht akzeptieren, die ist so grundlegend gegen meine Werte, geht nicht, es wird mir so viel Kraft kosten, das zu akzeptieren. Und ich kann es auch nicht verändern, ich habe es versucht, ich habe es angesprochen, ich habe meinen Senf dazu beigetragen, ich kann es auch nicht verändern. Dann bleibt ja nur die dritte Möglichkeit übrig und das ist verlassen. Verlassen kann ja auch mehrere Sachen heißen. Es kann ja heißen, ich verlasse die Aufgabe, bleibe im Unternehmen. Es kann auch sein, dass ich sage, ich suche mir was ganz, ganz anders. Ich habe keine Meinung dazu, was die richtige Lösung ist, in welche Situation. Soll man bei Fremdbestimmung das einfach akzeptieren? Soll man versuchen, das zu verändern? Soll man das verlassen und sagen, geht gar nicht? Das ist deine Entscheidung. Punkt ist, es gibt nur die drei Möglichkeiten. Und wenn du keiner von denen nimmst, wenn du es nicht akzeptierst, wenn du es nicht verändern kannst und wenn du entscheidest, es auch nicht zu verlassen, dann wirst du mit einer Menge Stress konfrontiert, weil eben diese Grundbedürfnisse einfach nicht erfüllt sind. Warum sollst du eine von den drei wählen? Um deinen Kopf zu schützen. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Ob du den einen oder den anderen Weg wählst, ist aus dieser Motivation, ich möchte weniger Stress haben. So, die drei Möglichkeiten ist schon sinnvoll, die vor Auge zu halten. Kann ich das akzeptieren, die Entscheidung? Kann ich das verändern oder muss ich das verlassen? Wenn du sagst, ich akzeptiere das, dann fragst du dich und innerhalb den Rahmen, innerhalb den Tatsachen, innerhalb der Realität, wie sie jetzt aussieht, was liegt dann in meinem Kontrollbereich? Was kann ich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, wie ich zur Arbeit gehe. Ich kann meine Einstellung kontrollieren. Ich kann meine Gedanken kontrollieren. Ich kann eine Menge kontrollieren. Und dann fragst du dich natürlich auch, was kann ich nicht kontrollieren? Was liegt außerhalb meinem Kontrollbereich? Und all das, was da reingehört, bitte, bitte ganz wenig Aufmerksamkeit schenken. Also, wir hassen Fremdbestimmung nicht, weil wir schwierig sind, sondern weil unser System auf Einfluss auf Zugehörigkeit gebaut ist. Wenn beides wackelt, dann spannt sich der Körper, schaltet der Kopf auf Tunnel und der Trotz meldet sich zu Wort. Das ist normal. Die Kunst ist, den Reflex zu bemerken und dann zu wählen, was mache ich jetzt? Akzeptiere ich das, verändere ich das oder verlasse ich das, je nachdem, was in meinem Kontrollbereich liegt. Und wenn du so denkst, dann wird aus dem Satz, die entscheiden über meinen Kopf ein, ich gestalte meinen Radius. Nicht alles, aber genug, damit dein System sagen kann, das ist wohl meine Entscheidung. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.